Etwa ein Jahr nach der Gründung der Gemeinde in Thessalonik griff der Apostel Paulus zur Pergamentrolle und schrieb ungefähr 50 nach Christus den ersten Thessalonicher Brief. Und nachdem der Apostel Paulus im Zusammenhang erklärt hat, wie die Gemeindeglieder in Thessalonik und damit auch wir weltweit leben sollen, schreibt er zusammenfassend so fast am Ende des Briefes der Pergamentrolle: Prüft aber alles und das Gute behaltet. Was der Apostel Paulus seinerzeit nicht wissen konnte, dass ausgerechnet diese Worte im Jahre 2021 ausgewählt wurden, vorsichtig mit der Rasierklinge aus dem Kontext geschnitten wurden und damit automatisch zur Jahreslosung 2025 erklärt wurde. Es braucht ungefähr so 4 Jahre Vorlauf, bis alles soweit in trockene Tinte ist, deswegen 21 und 25. Ich habe das also nicht verwechselt. Da mein Zeitfenster für diese Predigt sehr begrenzt ist, kann ich natürlich diese Verse, die vorher sind, vor unserem Predigtvers nicht alle aufzählen. Ich möchte aber die unmittelbaren Verse des Kontextes einmal auflisten, wie sie sind, von 12 bis 20. Also in Vers 12 bis 20 des 5. Kapitels geht es um die Mühen der Ältesten, sie respektvoll in Liebe anzuerkennen und Frieden zu halten. Und Vers 14 geht es um die Zurechtweisung der Unordentlichen in der Gemeinde. Vers 14 geht es auch um die Tröstung der Betrübten, der Ängstlichen und der Bekümmerten. Vers 15, der Aufruf, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sondern zu sinnen, wie man es im Guten lösen kann. Vers 16, der Aufruf, seid fröhlich. Vers 17 geht es um die Gebetshaltung. Vers 18 geht es um die Dankbarkeit. Und dann schreibt er weiter, denn das ist der Wille Gottes für alle Gläubigen. Und dann folgen im Vers 19 und 20 2 Negative. Da geht es darum, den Geist, den Heiligen Geist, nicht zu dämpfen. Und in Vers 20 geht es um die prophetische Rede, dass wir ihr nicht besserwisserisch entgegenstehen. Und dann kommt er zusammenfassend eben jetzt von dieser Jahreslosung geprägten Vers, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ich möchte in dieser Predigt zu den Vers 21 auch die Verse 22 und 23 hinzunehmen, möchte die Verse jetzt lesen und die Gemeinde bitten, aus Respekt vor dem Wort Gottes, wo es möglich ist, aufzustehen. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Überschrieben habe ich schon, wie erwähnt, die geistliche Qualitätskontrolle. Der erste Arbeitsauftrag, den ich habe, ist: Prüfe, was der Wille Gottes ist. Der zweite: Prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Dann werdet ihr sagen, wo ist da der Unterschied? Ja, ich werde einen Unterschied herausarbeiten, aber grundsätzlich habt ihr recht, alles, was Gott will, will Jesus. Alles, was Jesus will, will Gott. Und trotzdem habe ich da einen Unterschied ausfindig gemacht. Und dann finally und zum Schluss, prüfe deinen eigenen Zustand. Also, es gehört erst einmal grundsätzlich restlos alles auf den Prüfstand. Aber jetzt nicht so, wie wir es aus dem Irdischen kennen, wo Sachen geprüft werden, dann werden sie beanstandet und dann kommt man mit irgendeiner Ausrede und dann wird alles zerredet und am Ende ist ja schon wieder gut. Wir müssen uns deutlich machen, vor Augen führen, dass wir schlussendlich alle einmal vor dem Richter stehen werden, wie wir es auch in der neutestamentlichen Lesung gehört haben. Und da geht es um uns, nicht um den anderen. Deswegen ist es wichtig, dass wir ehrlich sind. Und dass, wenn der Heilige Geist heute zu uns spricht, dass wir ihm stillhalten, dass wir ihn nicht dämpfen, nicht runterdimmen, nicht runterdrücken, sondern dass wir das Gute beibehalten wollen und da, wo es noch mangelt, wo es noch fehlt, dass wir es gerne ergänzen möchten. Und nur so wird eine Veränderung unseres Lebens und der Sinne möglich sein. Wenn wir den Status quo beibehalten wollen, dann könnten wir eigentlich an diesem Punkt die Gemeinde verlassen, Internet ausschalten, Telefonhörer hinlegen. Aber wenn wir ernsthaft prüfen wollen, ist es jetzt wichtig, dass wir dabei bleiben und uns auch Gedanken machen, was diese Erneuerung in unserem Geist bewirken kann. Diese Erneuerung schlägt auf unseren Intellekt und sie schlägt auch auf unsere Moral. Der natürliche Mensch, und hier gehe ich jetzt davon einmal aus, dass ich vornehmlich heute die Geschwister anspreche, die durch den Heiligen Geist wiedergeboren sind, wie wir es auch gerade in dem Lied gesungen haben, durch Wasser und Geist. Der natürliche Mensch ist durch seine Erbsünde so stark beeinflusst, dass er zu keinem neutralen Prüfungsergebnis kommen kann. Der wiedergeborene Mensch, der geistliche Mensch, in dem der Heilige Geist in ihm wohnt, ist in der Lage, im Alltag jederzeit das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Es ist ja auch so, wenn wir im Alltag leben, oft ist es, bevor wir einen Fehler machen, wissen wir, dass es ein Fehler war, weil der Geist zu uns spricht, tu es nicht, und wir tun es trotzdem. Das heißt also, wir dürfen den Heiligen Geist hier nicht irgendwie dämpfen oder ihn beiseite drücken, sondern wir müssen ihn annehmen, so wie er geschrieben ist und dass er uns begegnen kann. Zweck dieser Überprüfung ist jetzt ein Erneuerungsprozess. Und zwar kommen wir von der Erbsünde und sollen jetzt erfahren, was Gott für uns möchte. Er hat etwas vorbereitet und so sollen wir leben. Und jetzt müssen wir abgleichen, wie weit sind wir noch von der Vergangenheit beeinflusst und wie weit passen wir schon in das Neue. Es geht, wie ich schon oft erwähnt habe, jetzt um ein ernsthaftes Prüfen. Ein ernsthaftes Prüfen. Ich habe mir die Schieblehre meines Vaters einmal mitgebracht. Er war im Maschinenbau. Einige von euch kennen dieses Werkzeug. Da kann man nicht nur Zehntel, auch Hundertstel und Tausendstel können gemessen werden. Und es geht nicht darum, jemanden zu demütigen, sondern es geht darum, dass die Werkstoffe, die dann produziert werden in der Maschinenfabrik oder eben auch für den Weltraum zugehörige Bauteile, dass sie ineinander passen. Wir reden ja oft über dieses Beispiel, dass Christus der Leib ist und wir die Glieder. Aber da kann man auch nicht irgendwelche Bauteile austauschen, sondern das muss alles logisch aufgebaut und zusammenpassen. Und das ist dieser Gedanke, der mir vorschwebt, wenn ich von Prüfen rede. Und wenn ich davon spreche, dass wir ein offenes Prüfungsergebnis haben und dass jeder für sich sein Prüfungsergebnis dann erkennt durch den Geist. Deswegen komme ich jetzt zum ersten Punkt, prüfe, was der Wille Gottes ist. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus von der Erneuerung unserer Sinne. Er schreibt da also, ich, Paulus, ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Erwartung an das Wort Gottes entsprechen keinem geringeren Maßstab als die Erwartung Gottes in Verbindung mit den Tieropfern im Alten Testament. Im Gesetz gab es klare, detaillierte Vorgaben, welches Tier zu welchem Opfer, wie auch immer, dargebracht werden sollte. Und da war es im Gesetz zu prüfen, ist es ein makelloses Tier oder ist es zweite oder dritte Wahl? Hat das Tier das entsprechende Alter oder ist es schon älter? Hat das Tier ein entsprechendes Geschlecht? Und schlussendlich, ist das vorgegeben oder ist das vorgesehene Tier für das sprechende Opfer geeignet? Gott hat ganz klar detaillierte Angaben gegeben, was wie zu tun ist. Und wenn man das Opfertier gebracht hatte, dann musste man prüfen. Und jetzt vergessen wir nicht, dass im Alten Testament auch immer der Punkt ist, dass es ein liebliches Opfer sein sollte zum Wohlgeruch Gottes. Das Brandopfer zum Wohlgeruch Gottes. Der Anbeter musste sein Tier am Zelt der Zusammenkunft bringen und dem Herrn darbringen zum Wohlgefallen für ihn. Es ging um den Wohlgefallen Gottes. Und wir wissen auch aus der Schrift, dass Gott nicht alle Opfer angenommen hat. Selbst wenn sie diesen Kriterien, Prüfungskriterien entsprachen, hat er nicht angenommen. Es war nicht immer ein Lieblingsgeruch, ein Liebesgeruch für Gott. Manchmal stanken diese Tiere oder ihre Selbstdarstellung der Gebete vor Sünde und Frevel. Jesaja weist auf so eine Stelle hin, in Jesaja 59, Vers 1 und 2, da heißt es, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Gläubige, und das lernen wir jetzt hieraus, müssen ein Leben führen, das den Anforderungen Gottes entspricht, wie es bei dem Bau der Stiftshütte war und wie es bei den Opfergesetzen war. Gläubige müssen ein Leben führen, das den Antworten Gottes entspricht, und sie sollen ihm wohlgefällig leben. Wie das Tier ein Wohlgeruch Gottes sein sollte, haben wir den Auftrag, Gott wohlgefällig zu sein. Und diese aktive Reaktion des Prüfens ist ein Urteil. Springe ich da zu kurz? Habe ich da übertreten? Wenn ich jetzt diese Prüfung positiv beantworten kann, dann ist mein Christsein nicht religiöser Art, sondern wirklich geistlicher Art. Und negativ ausgedrückt, wenn mein Christsein Gott nicht wohlgefällig ist, wenn ich mich nicht an diese Richtlinien halte, dann geschieht es in Gleichförmigkeit mit der Welt. Und das gefällt Gott überhaupt nicht. Denn das heißt es in Vers 2 hier aus dem Römer: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und warum? Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Es gilt an dieser Stelle vielleicht das Wort Welt zu erklären. Für Welt steht hier im Griechischen Äon, das ist das Zeitalter. Wesenmerkmal des Zeitalters, in dem der Mensch lebt. Und die Gesellschaft, in der ich lebe, mag zwar immer sündig sein, aber sie unterscheidet sich auch in dem Zeitalter von der Art und dem Ergehen in ihrer Sünde. Aber jetzt zurück. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wenn ich mich Gott zuwende, wende ich mich automatisch der Welt ab. Und andersrum. Wenn ich mich der Welt zuwende, wende ich mich automatisch Gott ab. Und warum sollte ich mich jetzt erneut dem zuwenden, von dem ich mich bewusst und reumütig abgewandt habe? Es ist unvernünftig, wenn man davon ausgeht, dass die Erwartungen Gottes den Erwartungen der Welt entsprechen. Wenn er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, dann hat Gott ganz andere Erwartungen als die, die in der Welt gegeben werden. Und es ist ebenso unvernünftig, wenn man die Erwartungen Gottes mit den Erwartungen der Welt mischen möchte, wie ein Schneeball, wo man aus unterschiedlichen Seiten etwas formt und dann zu einer Einheit bilden möchte. Es ist unvernünftig, weil in diesem Synkretismus der Vermischung nichts Einheitliches entstehen kann. Und die Schrift fordert uns jetzt auf, dass eine Umgestaltung stattfinden soll, eine Veränderung. Und am besten können wir diese Intensität und diese Art der Veränderung an dem Berg der Erklärung erkennen und vor Augen stellen. Jesus, das kennen wir alle in Matthäus 17, war auf dem Berg und plötzlich veränderte sich etwas. Sein Äußeres wurde anders, sein Kleid wurde anders. Und es heißt in Vers 2, und er wurde verklärt vor ihnen, Petrus, Jakobus und Johannes, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Da hat sich etwas verändert. Und diese Veränderung war so schön, war so positiv, dass Petrus auf den Gedanken kam, dort 3 Hütten zu bauen. Er wollte diesen Augenblick festhalten, wie wir manchmal mit dem Fotoapparat ein Urlaubsfoto festhalten wollen, als Erinnerung. Er wollte gleich 3 Hütten bauen, weil diese Veränderung so gewaltig war, weil es so schön war, weil es so angenehm war. Was ist dein persönliches Ziel im Jahr 2025 für dein Glaubensleben, für dein geistliches Leben? Möchtest du auch in der Umgebung Jesu, der Gemeinde, deine Hütten bauen? Ist es dein Ziel? Ist es dein Wunsch? Prüf doch einmal, ob das Ziel von 2025 sein kann. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und jetzt erfolgt eine Warnung an die Gläubigen. Und als Grundlage nehme ich jetzt hier den Vers 22 unterhalb der Jahreslosung. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Die erste Frage, was ist das Böse? Die einfache Antwort: Das Böse kann unmöglich das Wohlgefällige für Gott sein. Unmöglich. Denn Jesus sendet seinen Sohn, und wir kommen von Weihnachten, um das Böse zu eliminieren. Die zweite Frage ist, in was für einer Form, in einer Gestalt kommt das Böse? Und die einfache Antwort: vom Teufel, vom Satan. Und das fasst Apostel Johannes zusammen im 1. Johannesbrief 3. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und jetzt kommt's. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Teufel ist der Widersacher Gottes. Während Jesus mit dem Licht verglichen wird und bezeichnet wird, ist der Teufel die Finsternis. Und das müssen wir jetzt zusammenfassen. Wenn wir das Böse in jeglicher Gestalt meiden sollen, dann wird uns doch ganz klar aufgezeigt, wo die Linie ist. Und da ist jeder dabei, und ich inklusiv, zu prüfen, wo befinde ich mich und womit spiele ich. Was meide ich nicht, wenn es heißt, meide das Böse. Der Apostel Paulus schreibt zu den Gläubigen in Ephesus, Kapitel 5, ihr wart, Past, Vergangenheit, ihr wart früher Finsternis. Nun seid ihr Licht in den Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Und automatisch kommt er dann von diesem Vers 8 auf 9 und führt weiter aus, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüf, was dem Herrn wohlgefällig ist. Hab nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr auf. Kannst du zu Hause nachlesen, Epheser 5, 9 bis 11. Prüf, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und ich denke, jetzt wird uns durch den Heiligen Geist alle klar gewesen sein, was Gott nicht möchte. Gehen wir einmal nochmal langsam vor. Nur im Licht kann eine Frucht wachsen. Nur im Lichte Jesu kann Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit wachsen. Jesus sagt dies unmissverständlich. Johannes 15. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Bin ich bei Jesus? Prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Bring ich Frucht für Jesus? Prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Nun sprachen wir ja auch von den unfruchtbaren Werken der Finsternis, mit denen wir keine Gemeinschaft haben sollen. Die unfruchtbaren Werke der Finsternis entstehen durch die Wurzel der Erbsünde. Und in dieser Erbsünde sind wir seit unserer Geburt unterwegs zu wachsen. Und dieser Substrat, der Nährboden der Erbsünde, wächst, und so entstehen böse Gedanken, und aus böse Gedanken entstehen böse Worte, stehen böse Taten und all das Böse eben in uns. Und es ist ja eine Tatsache, die jeder Kriminologe bestätigen würde, dass im Zwielicht, im Schummerlicht der Finsternis die Pläne der Verbrecher geschmiedet werden. und statistisch auch die meisten Verbrechen begangen werden. Natürlich gibt es auch jetzt Trickbetrüger, die tagsüber kommen, aber die meisten Einbrüche und Verbrechen geschehen tatsächlich in der Zeit, wenn es optisch draußen dunkel ist. Und das ist jetzt diese kontrastierende Frucht. Durch die Erbsünde wächst Ungnade, wächst Ungerechtigkeit, wächst Unwahrheit. Und genau das soll nicht in uns wachsen. Prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und ich bleibe jetzt bei diesem Bild von der Frucht. Weil Jesus als Weizenkorn stirbt, um Frucht zu bringen. Und dann haben wir dieses Beispiel, dieses Gleichnis aus Lukas 13 von dem Feigenbaum. Und an dem Feigenbaum findet der Weingärtner keine Frucht. Und was sagt er? Cut it down. Hau ihn ab. Wir sind gesetzt, Frucht zu bringen. Und jetzt haben wir zu prüfen und ich zu prüfen, bring ich Frucht. Und ich muss ernsthaft prüfen. Ich habe ja gesagt, nicht ergebnisoffen, sondern konkret bringe ich Frucht. Jesus sagt, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er beantwortet und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Und dieses Gleichnis spricht von dieser Mahnung. Und wir können diesen Feigenbaum für dein und mein irdisches Leben nennen. Die eigentliche Erfüllung unseres Lebens ist doch, Leben weiterzutragen, Frucht zu bringen. Und der geistliche Mensch lebt sich nicht selbst, sondern ist bestrebt, zu Gottes Ehre Frucht zu bringen. Und Gott stellt uns jetzt zum Jahresanfang 2025 diese ganz praktische Aufgabe zur geistlichen Qualitätskontrolle, dass sie bei uns selbst durchführen, nicht für den anderen, sondern sie führen sie für uns selbst durch. Und somit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Prüfe deinen eigenen Zustand. Und jetzt nehme ich als Referenz den Galaterbrief, ebenfalls von Paulus geschrieben, Galater 6, die Verse 4 und 5. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen, denn ein jeder wird von seiner eigenen Last getragen. Auch hier wieder so eine Selbstprüfung. Ne? Jeder prüfe sein eigenes Werk. Ich nicht das meiner Frau, meine Frau nicht das unserer Kinder oder wie auch immer. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Und das war eigentlich auch, was ich in der neutestamentlichen Lesung aus Lukas 12 mitnehmen wollte, dass wir nicht den anderen prüfen, sondern wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi, sondern dass wir uns prüfen. Es ist relativ einfach, den anderen zum Richter zu ziehen und zu sagen, da und da hat er versagt. Aber hier lässt Splitter und Balken aus Matthäus 7 grüßen, dass wir bei uns selbst anfangen müssen. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Und hier spricht jetzt die Schrift von meiner persönlichen Verantwortung. Vor Gott sind wir selbst für uns verantwortlich, in erster Linie. Da, wo wir Verantwortung tragen, da sind wir auch selbstverständlich dafür verantwortlich. Und diese praktische Anwendung, zu der ich jetzt noch weiter gehen möchte, schreibt uns auch Paulus im 1. Korintherbrief. Als wir hier zum Silvesterabend zusammen waren als Gemeinde und bevor wir das Abendmahl genommen haben, haben wir ja auch die Einsetzungsworte Jesu gehört aus 1. Korinther 11. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst. So esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Das Abendmahl ist unter anderem ein Selbstprüfungsmahl. Der Mensch prüfe sich selbst. Diese Selbstprüfung, das hatte ich schon in Einleitung gesagt, geschieht am Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Und, das hatte ich auch gesagt, oder wollte es zumindest sagen, dass das Wort Gottes durch den Heiligen Geist entstanden ist, durch die Propheten und durch die Apostel. Und jetzt muss ich reflektieren, durch den Heiligen Geist, wie nah bin ich bei dem Herrn, wie nah bin ich an der Schrift? Oder stehe ich in dieser richtigen Bußhaltung, wenn ich etwas noch nicht erkannt habe oder umgesetzt habe, was ich längst erkannt habe, es zu tun? Das ist ja das Schöne, dass Gott zu uns redet, dass wir nicht nur dem Gesetz folgen in irgendwelchen Buchstaben, sondern dass wir mit ihm im Austausch sein können. Und ich finde das so treffend, was der König David in seinem 51. Bußpsalm schreibt, nach der Geschichte mit Bathsheba, ich muss da nicht drauf eingehen. An dir allein habe ich gesündigt und vor dir übel getan. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige. Auf dass du Recht behaltest in deinem Wort, wenn du rein dastehst und richtest. Das heißt doch, wenn ich etwas tue und prüfe es an der Schrift und sehe, die Schrift sieht es anders, dann ist doch Gottes Urteil recht. Und wenn ich mich Gottes Urteil beuge, komme ich in diese Bußhaltung. Ich beuge mich dem Worte Gottes. Und genau das möchte er von mir und von uns. Dass wenn wir was erkannt haben, was geprüft wurde und nicht in Ordnung war, dass wir uns beugen, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und an diesem Licht muss ich mich orientieren. Es werden Streulichter, Irrlichter, gibt es viele. Aber dein Wort, und wie hier auch David sagt, auf das du Recht behaltest in deinem Wort. Gott spricht gerecht. Woraus spricht er? Er spricht aus seinem Wort gerecht. Ich komme jetzt aber hier zurück zur Predigt. Ich komme jetzt zu Vers 23. Und seht immer noch Paulus, ne, mit der Pergamentrolle, schreibt den Thessalonichern, die junge Gemeinde ist ungefähr ein Jahr alt, und dann schreibt er ihnen, er aber der Gott des Friedens. Kommt so langsam zum Schluss. Er aber der Gott des Friedens. Das müssen wir jetzt noch einmal überlegen, was das heißt. Im Alten Testament verband man Gott und seine Gnade mit herausragenden Männern. Da war es zum Beispiel der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott Sems, der Gott Elias, der Gott Davids, der Gott Daniels. Da verband man immer, dass Gott mit einer Person zusammenkommt. Im Neuen Testament wird es ein bisschen mehr. Erstmal ist er Gott, der Vater des Sohnes, Jesus Christus. Aber dann wird Gott immer mehr mit den Tugenden verglichen. Und zwar im Neuen Testament haben wir, er ist der Gott allen Trostes. Oder der Gott der Liebe. Der Gott der Hoffnung. Und hier in unserem Vers ist es der Gott des Friedens. Der Gott des Friedens. Er selbst steht hier am Satzanfang in einer ganz besonderen Betonung und führt jetzt die Verse 14 bis 22 zusammen. Er aber, der Gott des Friedens, um den geht es jetzt, heilige euch durch und durch. also der Gott des Friedens, Shalom, soll uns jetzt in die Heiligung führen, soll uns zu einem Ergebnis führen. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen an diesem Punkt. Ich folge jetzt hier der Luther 84, Heilige durch und durch. Andere Übersetzungen sagen ganz und gar oder völlig und vollständig. Mir persönlich gefällt an diesem Wortsinn das Wortbild durch und durch am besten. Und ich kann das auch begründen, weil ich euch da etwas mal mitgebracht habe. Ich habe hier, wie es unschwer zu erkennen ist, vielleicht jetzt auch im Internet, ein Holzstück mitgebracht. Und das sieht gut und wertvoll aus. Aber es ist nur furniert. Optisch wunderbar, aber es ist nur furniert. Es ist nicht echt. Es ist nicht durch und durch. Ich habe ein zweites. Das ist durch und durch. Von allen Seiten, ich habe es hier einmal angeschnitten, das kannst du jetzt durchbohren, das ist durch und durch echt. Nicht furniert, nicht mit einer Oberschicht abgedeckt. Und wenn ich die jetzt zusammenhalte, dann erkennen wir den Unterschied. Wir sollen echt sein, durch und durch in der Heiligung. Das ist eigentlich, was uns hier der Text sagen möchte. Dass wir durch und durch sind und dass wir uns jetzt selbst prüfen können. Ich prüfe niemand. Gar keine Lizenz dazu. Auch nicht mal Auftrag. Aber wir können uns jetzt prüfen, ob wir hier in der Heiligung angekommen sind, was Paulus ja wünscht, dass wir durch und durch für den Herrn echt sein können. Und dass wir mit dem Ergebnis, was wir selber ziehen, kein Ältester, kein anderer, wir selbst ziehen das Ergebnis, damit wir da zu dem Herrn gehen und sagen, du hast Recht in deinem Wort, wenn du Recht urteilst. Hier schreibt der Apostel Paulus einer sehr jungen Gemeinde, die war ungefähr vor einem Jahr entstanden. Da schreibt er noch einmal, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Nicht oberflächlich, sondern heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und der Apostel Paulus bittet, dass ihr ganzer Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig bleiben mögen bis zur Wiederkunft Christi. Und hier finden wir im Neuen Testament dieses dreifache Bild der Natur des Menschen, dieses Individuums. Und das sind auch die drei Ziele, die Satan immer wieder angreift. Er greift unseren Geist, unseren Pneuma an, das Gottesbewusstsein, was wir da definieren. Und er greift unsere Psyche an, das ist unser Selbstbewusstsein, wenn wir es so verstehen. Oder unseren Leib, unseren Soma, unser Weltbewusstsein. In Gethsemane sagt Jesus, meine Seele, meine Psyche ist betrübt bis in den Tod. Und am Kreuz auf Golgatha, wo der Leib Soma Jesu blutend, rief er, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Auffallend ist, dass dieser Dreiklang Geist, Seele, Leib im Neuen Testament nur in dieser Stelle zu finden ist. Und der Glaubende, und das sind wir jetzt, und die die wir hier sind und die zuhören, die Gläubigen sollen jetzt vollkommen bewahrt bleiben. Sie sollen vollkommen in der Heiligung wachsen, durch und vollkommen bewahrt bleiben. Und diesen Angriffen Satans, diesen täglichen, dass sie diesen widerstehen oder überwinden können. Und diese Angriffe Satans können im Bereich des Geistes kommen, in der Anbetung und im Gebetsleben. Aber sie können auch im Bereich der Wünsche und Emotionen liegen oder auch im Missbrauch des Leibes und all das, was damit zu tun hat. Also hier Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist und Seele und Leib unversehrt, untadlich für die Ankunft unseres Herrn Jesus. Das war soweit die geistliche Qualitätskontrolle. Der erste Punkt, prüfe, was der Wille Gottes ist. Und jetzt führe ich das so ein bisschen aus. Der Wille Gottes oder Gott wünscht sich eine lebendige Hingabe unseres Lebens, meines Lebens und deines Lebens. Gott wünscht sich eine enge Bindung an seinem Wort. Und Gott wünscht sich eine Erneuerung meiner und deiner Sinne durch sein Wort. Prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Lass es mich so sagen. Jesus wünscht sich Frucht in deinem Leben. Jesus wünscht sich, dass du keine Gemeinschaft mit der Finsternis hast. Und Jesus wünscht sich, dass du diese Finsternis aufdeckst in deinem Leben und vielleicht auch in dem Leben derer, mit denen du zu tun hast. Und dann war der Punkt, prüfe deinen Zustand. Und ich muss jetzt nicht mehr viel sagen. Wir haben verstanden, was der Unterschied ist, ob wir furniert sind oder ob wir durch und durch sind. Der große Theologe Adolf Schlatter, dieser Schweizer Theologe, hat einmal gesagt, die Schrift ist kein müheloser Besitz. Und jetzt möchte ich dich so herzlich bitten für 2025. Nutze die Zeit und die Schrift, um alles zu prüfen und um das Gute zu behalten und zu fördern. Und nutzt die Zeit und das Gebet, um alles zu prüfen, um das Gute beizubehalten und weiter zu fördern. Ich möchte diese Predigt mit einem Gebet des Apostel Paulus aus Philipper 1 beenden. Da schreibt und betet der Apostel Paulus: Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Amen.